Einen wunderschönen guten Morgen.
Ich darf Sie herzlich hier begrüßen, gegenüber vom Microsoft-Gebäude. Gott sei Dank haben alle hergefunden. Wir sagen einmal herzlich Danke, dass so viele heute erschienen sind. Das ist auch der Grund, warum wir heute in diesem Gebäude sind. Wir waren sehr schnell für diesen Event ausgebucht, was mich persönlich natürlich sehr freut. Ich darf mir mal kurz vorstellen, mein Name ist Doris Brandl. Ich bin bei uns im Haus für System Center und Windows Server zuständig, von der Produktmarketing-Seite. Ja, warum sind wir heute hier? Heute ist System Center 2012. Top aktuell. Warum? Bei der MMS, jetzt vor 3 Wochen, wurde System Center gelauncht in der 2012er Version und ist ab jetzt verfügbar. Ich darf Ihnen heute kurz vorstellen, wer wird uns heute durchs Programm führen. Okay, danke Bernhard. Erstens mein Kollege Bernhard Zimmermann, der wird uns heute den gesamten Tag über begleiten und auch jetzt gleich die Session mit ID as a Service starten. Klaus Reiter, unser Demo-Man heute quasi, der wird Ihnen System Center im Praxiseinsatz zeigen. Wir haben alle unsere Vorträge, also bis auf jetzt diese Keynote, so aufgebaut, dass es in Demo-Szenarien vorgeführt wird. Sprich, wir werden wirklich Ihnen zeigen, was kann System Center wirklich. Können wir gleich zur Agenda gehen? Also Entschuldigung, den Willi. Der Willi ist heute ganz hinten bei uns, unser Wilhelm Kocher. Der wird Ihnen im zweiten Slot zeigen, wie Device Management mit System Center funktioniert. Und unser Gerhard Göschel, der ist leider noch nicht im Haus, ist mit mir heute verantwortlich für diesen Event. Natürlich gerne, kümmere mich sofort drum. Lambert, druckst du mal das Knopfi? Danke. Gut, bis das Licht jetzt runterfährt, machen wir noch ganz kurz die Agenda. Mit was beschäftigen wir uns eben heute? Wie gerade gesagt, in der ersten Session ID as a Service. Was können wir, was machen wir, was sind unsere Zukunftsaussichten, was kommt, was ist schon neu und was ist bereits verfügbar. Dann starten wir weiter mit Managed Clients. Wie gesagt, auch bereits mit Demos. Was kann es wirklich, wie kann man es lösen, wie kann man es machen? Und den Nachmittag verbringen wir mit Infrastrukturverwaltung, Datacenter-Automatisierung und einer unserer wichtigen Slots, was wir heute erstmalig wirklich zeigen möchten, System Center 2012 im Praxiseinsatz. Eine komplette Demo-Session, eine komplette Stunde Demo-Szenarien. Danke. Was kann es, wie läuft es und wie funktioniert es? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Wir haben in den Pausen natürlich für Verpflegung gesorgt. Und wenn Sie irgendetwas brauchen, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich. Und somit darf ich weitergeben an meinen Kollegen, Herrn Zimmermann. Danke.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vorgestellt bin ich schon kurz worden. Mein Name ist Bernhard Zimmermann. Ich bin bei Microsoft für den Bereich Rechenzentrum zuständig. Das heißt, alles, was letztendlich in den Bereich Rechenzentrums, Automatisierung, Standardisierung reinfällt, ist im Prinzip mein Aufgabengebiet. Das sind so Themengebiete wie IT-Service-Management, IT-Compliance, die da sehr stark mit reinspielen. Was ich jetzt in der ersten Session vorhabe, ich möchte Ihnen generell einmal zeigen, was ist eigentlich IT as a Service von Microsoft, was ist ein Private Cloud, was steckt hinter System Center 2012. Also ich gehe mal davon aus, dass einige Herrschaften im Raum wahrscheinlich das ein oder andere System Center Produkt im Einsatz haben. Mittlerweile haben wir ja relativ viele Produkte in der Suite mit drinnen, System Center 2012. Und meine Aufgabe ist es, einmal im ersten Slot zu zeigen, was denn alles drinnen ist und was letztendlich auch die Idee hinter System Center 2012 ist. Das heißt, wenn man jetzt über System Center spricht, ist man sehr schnell in dem Bereich Private Cloud auch drinnen. Weil das ist im Moment gerade, sage ich mal, dieser Markthype. Jeder braucht eine Private Cloud. Was steckt letztendlich dahinter? Dahinter steckt im Prinzip ein dynamisches Rechenzentrum. Das heißt, wir wollen automatisieren, wir wollen standardisieren im Rechenzentrum und das Ganze im Prinzip verpackt in einer Private Cloud. Also mit Self-Service-Komponenten, gewisse Agilität etc. dahinter. Das Interessante ist, dieses Modell der Private Cloud ist nichts Neues. Also der ein oder andere, der vielleicht schon länger mit Microsoft, vor allem im Rechenzentrum zu tun hat, kennt vielleicht das Infrastructure Optimization Modell. Das ist ein Modell im Prinzip von Gartner, das wir adaptiert haben, wo wir im Prinzip das Reife oder den Reifegrad des Rechenzentrums beim Kunden messen können. Und im Prinzip die höchste Stufe dieses Reifegrades ist das dynamische Rechenzentrum. Wenn man jetzt, sagen wir mal, die Definition vom dynamischen Rechenzentrum, so wie es zum Beispiel auch Gartner getroffen hat, vor etlichen Jahren mittlerweile, sich das ein bisschen anschaut, ist man sehr schnell auch in der Private Cloud Definition mit drinnen. Schauen wir uns mal an, generell, was bringt uns überhaupt zur Private Cloud? Also wir haben im Prinzip 3 Themenblöcke. Die Agilität. Wir wollen hier natürlich, sage ich mal, an Agilität gewinnen im Rechenzentrum. Das heißt, wenn jetzt da Fachabteilung kommt und sagt, okay, ich hätte gerne jetzt ein neues Service gelauncht, weil das brauchen wir unbedingt jetzt für die Vertriebsmannschaft, ist es im Prinzip die Aufgabe der Private Cloud, Agilität zu schaffen. Das heißt, die Plattform relativ schnell bereitzustellen, damit die Fachabteilung ihre entsprechende Applikation darauf deployen kann. Geht einher mit dem zweiten Punkt, der Fokussierung. Das heißt, hier wollen wir im Prinzip, sagen wir, den Bereich gerade im Rechenzentrum Richtung Infrastruktur weitestgehend abstrahieren und damit wir uns wirklich auf, sagen wir, die Geschäftsbereiche, die Geschäftsapplikationen konzentrieren können. Und der dritte Bereich, natürlich auch ein Treiber für die Private Cloud, die Wirtschaftlichkeit, weil letztendlich erreichen wir durch die Automatisierung, durch die Standardisierung natürlich Optimierung der Betriebsabläufe und das fördert natürlich die entsprechende Wirtschaftlichkeit. Dort, wo die Vorteile sind, sind meistens auch Herausforderungen an eine Private Cloud. Was sind die Punkte, die, sage ich mal, ich immer in Gesprächen zu hören bekomme? Das erste ist immer Security. Wir müssen ja sicherstellen, dass gewisse Fachbereiche sich nicht untereinander sehen können, der vielleicht gar nicht so viele Services konsumieren kann, wie er eigentlich sollte und lauter so Geschichten. Das heißt, Security einfach auch aus dem Standpunkt der Services heraus ist ein wesentliches Thema, geht einher mit Compliance. Das heißt, Compliance soll ja sicherstellen, dass letztendlich die Systeme, die Applikationen genau in dem Zustand sind, in dem ich sie erwarte, dass sie gewisse Richtlinien im Unternehmen erfüllen. Und der dritte Bereich, der ist gerade ein massiver Bereich im Rechenzentrum, ist die Kompatibilität. Weil wir wissen, sagen wir auch in Österreich, es gibt wahrscheinlich wenige Rechenzentren, die zu 100% aus Microsoft bestehen. Microsoft baut zum Beispiel keine Netzwerkkomponenten. Das heißt, irgendwo haben wir zumindest einen anderen Hersteller drinnen. Das geht natürlich weiter. Das heißt, es gibt natürlich andere Technologien, andere Betriebssysteme, andere Virtualisierungstechnologien. Und die Idee von System Center 2012 war jetzt genau die Adressierung dieser Kernbereiche. Das heißt Kompatibilität, wir wissen, Microsoft ist nicht alleine auf dem Markt, wir wissen, wir haben mit anderen Technologien, Herstellern im Rechenzentrum zu rechnen, das ist einfach Faktum und wir aus System Center Sicht wollen diese Hersteller mitmanagen. Und Security und Compliance sind im Prinzip die wichtigsten Kernbereiche gewesen bei System Center 2012, um hier auch dieses Private Cloud Szenario dann letztendlich umzusetzen. Wie jetzt so eine Private Cloud ausschaut oder warum man eigentlich so Private Cloud machen möchte oder was sind die Beweggründe für Private Cloud, möchte jetzt vielleicht gleich mal im nächsten Schritt einen unserer TAP-Kunden zu Wort kommen lassen. Also TAP bedeutet immer so ein Programm von Microsoft, wo Unternehmen gemeinsam mit uns Produkte entwickeln. Das heißt, in dem Fall war T. Rowe Price, ein Investmentunternehmen in Amerika, das mit uns gemeinsam System Center 2012 entwickelt hat, implementiert hat. Und ich möchte jetzt einfach mal diese Kunden letztendlich auch zu Wort kommen lassen, was eigentlich die Beweggründe waren, hier Richtung Private Cloud zu gehen mit System Center 2012. Ich glaube, das ist ein bisschen zu leise.
T. Rowe Price is a global investment management firm. We're committed to providing the best services to our customers, and IT is a major part of that commitment. We chose to move to a private cloud infrastructure to give us the agility to continually meet the needs of our clients. The benefits for System Center 2012 is actually twofold. One is in our ability to manage our technology, and secondly, in terms of our operating model of how we're going to manage this new environment. We're growing 25% per year, and cloud computing is our answer to make sure that we can be sustainable as we provide Windows-based solutions to our organization. Automation frees us from the repetitive tasks that an administrator has to do to maintain the environment, and now all of our tasks become more strategic instead of repetitive. The big thing for us that was very exciting to us around System Center 2012, that it gave us a platform, which is analogous to what we're going to be doing today with clouds. You're talking about fabrics, now you're talking about a management platform that can manage that fabric as a single entity. I want to operate this environment as efficiently as possible as I can for T. Rowe Price in delivering those services to our customers. I could do that now at System Center 2012. It is truly a game changer, and we're going to take full advantage of it here at T. Rowe Price.
Ja, da waren einige interessante Aspekte, sage ich mal, in dem kurzen Video mit drinnen. Ich glaube, das Interessanteste, was man da rausnehmen kann, ist, man hat gehört, T. Rowe Price wächst ca. 25% pro Jahr. Das ist, sage ich mal, nicht mehr marktüblich. und immer im Prinzip das Problem gehabt, mit dieser Wachstumsrate auch zurechtzukommen. Das heißt, Private Cloud war im Prinzip hier ein Vehikel, eine Plattform, um hier um die Agilität auch zu schaffen, diesen Wachstum weiterzubekommen. Und der zweite Bereich, der auch angesprochen war das Thema Automatisierung. Das heißt, T. Rowe Price hat auch gerade mit System Center 2012 sehr viel in die Richtung Automatisierung getan, um letztendlich auch wirtschaftlicher zu werden. Und das dritte Thema war, was man auch kurz gehört hat, das Thema Fabric Management. Das ist was man jetzt rein, sagen wir, deutsch übersetzt, der klassische Rechenzentrumsbetrieb von der Infrastruktur betrifft. Das war ein wichtiges Thema für T. Rowe Price, einfach hier effizienter zu werden. Das heißt, diese klassischen IT-Silos zu überbrücken und hier mit Automatisierung eine wesentliche Effektivitätssteigerung zu erzielen. Der letzte Satz, der hat mich fasziniert, was er gesagt hat, das war nämlich das Thema It's truly a game changer. Das heißt, System Center 2012 ist nicht nur jetzt, sag ich mal, die Weiterentwicklung von den bestehenden Werkzeugen, sondern wir gehen hier wirklich in die Richtung einer Plattform, die in sich interagiert. Wie das Ganze ausschaut und was man damit machen kann, möchte ich jetzt zeigen. Das heißt, wenn wir hier von System Center 2012 sprechen, möchten wir im ersten Ansatz vielleicht der Private Cloud realisieren oder Teile davon. Vier Kernbereiche wären dabei tragend. Das erste, all about the app. Das heißt, Microsoft fokussiert sich hier sehr stark auf die Applikation, auf die Services, die dahinter laufen. Das heißt, wir versuchen hier die Infrastruktur weitestgehend zu abstrahieren. Die ist im Prinzip eine Ressource, die ich konsumieren kann. Und wir konzentrieren uns hier auf die Applikation. Geht dann sogar weiter, wir wollen im System Center dann Service-Templates generieren, wo wir das Service mit der Architektur schon abbilden können und dieses Template im Prinzip nehmen können und in die Infrastruktur deployen. Cross-Platform from Apple up, das war das Thema, was ich am Anfang kurz besprochen habe. Wir wissen, wir sind nicht alleine, Kompatibilität ist ein Thema. Das heißt, von System Center 2012 haben wir im Prinzip den Grundstein gelegt, um hier über mehrere Technologien entsprechend zu automatisieren, zu standardisieren. Das betrifft zum Beispiel, wenn wir bei der Virtualisierung bleiben, wir wissen, es gibt nicht nur Hyper-V, es gibt da VMware ESX in der Umgebung, es gibt Xen-Server, wenn man Citrix im Einsatz hat zum Beispiel, und genau diese Technologien managen wir mit System Center transparent mit. Das geht dann natürlich auch weiter bei den Betriebssystemen, das heißt auch, wenn es in die Richtung Unix, Linux Management geht, da wird direkt von Microsoft hier die entsprechende Management-Technologie zur Verfügung gestellt. Und auch der Bereich, wenn es zum Beispiel in Richtung .NET, Java-Applikationen, Cross-Platform geht, auch da gibt es eine Antwort. Mehr darüber sehen wir dann am Nachmittag im Bereich Operations Management zum Beispiel, wo das ein Thema sein wird. Foundation for the Future, also die Microsoft System Management Plattform, gibt es seit mittlerweile 15 Jahren ungefähr. Das heißt, Microsoft ist schon relativ lang in dem klassischen Management-Markt. Man sieht da, die Management-Architektur System Center hat sich immer weiterentwickelt. Das heißt, Microsoft hat selbst Produkte hinzuentwickelt. Thema zum Beispiel Service Manager, der gekommen ist vor 2-3 Jahren. Dann gibt es natürlich auch Zukäufer, wie zum Beispiel die Opalis, die Automatisierungslösung. Also man sieht schon sehr stark, dass Microsoft hier sehr viel Investment auch im System Management Bereich gemacht hat. Das Interessante dabei ist jetzt bei 2012, dass es erstmalig geschafft wurde, alle Produkte ineinander zu integrieren. Wie das dann ausschaut, werden wir auch ein bisschen später sehen. Der vierte Bereich ist mir ganz wichtig. Die Industrie spricht im Moment immer über die Private Cloud. Jeder muss in die Private Cloud. Also eine Studie habe ich letztens gelesen, ich glaube, die war von Gartner. 75% aller Unternehmen haben bis 2014 ihre Private Cloud-Strategie zumindest festgelegt, wollen in die Richtung wachsen. Ich glaube einmal, dass wahrscheinlich das Thema Private Cloud, die Umsetzung eines automatisierten Rechenzentrums mit Standardisierung, nicht so schnell gehen wird. Oder vielleicht auch gar nicht das Ziel sein wird. Ja. Weil ich glaube nicht, dass alle Kunden jetzt auf einmal in Richtung Private Cloud laufen und das vollautomatisierte Rechenzentrum haben müssen. Dafür sind wir auch in Österreich, gelinde gesagt, wahrscheinlich auch ein bisschen zu klein. Die Idee hinter System Center 2012 ist jetzt quasi ein Baukastensystem. Das heißt, je nachdem, wo ich wachsen möchte, das kann jetzt sein im Bereich Monitoring, Überwachung, ich möchte vielleicht ein bisschen mein Monitoring optimieren, gibt es einen Baustein von System Center, den ich im Prinzip hier rausnehmen kann. Gleiches zum Beispiel beim Thema Update Management, gibt es einen Baustein, den ich rausnehmen kann und hier meinen Betrieb optimieren kann. Das Ziel, der Endausbau, kann die Private Cloud sein. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mal optimieren im Rechenzentrum, kann jetzt das Bild hintreiben zur Private Cloud, zum voll automatisierten, standardisierten Rechenzentrum, wenn ich das möchte. Wie gesagt, ist ein Baukastensystem. Was sind jetzt die interessanten Schlüsselfunktionen hinter 2012? Was hat sich da getan? Hybrid IT Management, das geht auch in die Richtung Private Cloud, Public Cloud, wie managen wir das zusammen? Da werden wir später noch was dazu hören. Dann das Thema Cloud-Erstellung, Private-Cloud-Erstellung. Das heißt, wie baue ich jetzt meine eigene Cloud im Rechenzentrum, wie warte ich sie? Hypervisor-Unterstützung haben wir schon kurz angesprochen. Wie gesagt, nicht nur Hyper-V, auch VMware, Xen-Server etc. wird hier mitgemanagt. tiefer Applikationseinblick, das ist vor allem dann ganz wichtig. Es reicht ja in einer Private Cloud nicht aus, zu sagen, okay, ich habe jetzt da meine virtuelle Maschine, die kann ich provisionieren, aber ich weiß zum Beispiel nicht, wie es der Applikation drinnen geht. Das heißt, wir gehen hier natürlich einen Schritt weiter und betrachten hier nicht nur die Applikation, sondern auch letztendlich auch den Endbenutzer. Das heißt, was für Performance hat der Endbenutzer? Stichwort synthetische Transaktionen. Server-Applikations-Virtualisierung ist ein relativ neues Thema. Einige kennen vielleicht die Application Virtualization für den Client von Microsoft. Genau die Technologie bringen wir jetzt auch auf den Server, ins Rechenzentrum. Prozessautomatisierung, das geht dann sehr stark in das Thema Workflows. Das heißt, wir versuchen hier technische Prozesse, sofern es möglich ist, zu automatisieren. Das heißt, hier versuchen wir zum Beispiel, das werden wir dann an einem Beispiel noch am Nachmittag sehen, virtuelle Maschinen zu provisionieren mit Rücksichtnahme auf die Einbindung von anderen Systemen. So etwas gehört natürlich in ein Patch-Management eingebunden, es gehört ins Monitoring eingebunden und letztendlich auch wieder deprovisioniert. Das heißt, auch das Thema Deprovisionierung ist ein wichtiges Thema. Dynamic Optimization ist ein neues Thema. Bis dato war es immer so, das bezieht sich wieder auf Hypervisor, die Cluster haben wir im Prinzip verschoben mit Live Migration, das heißt ohne irgendeine Downtime. Nur das Thema Balancierung der VMs innerhalb von Virtualisierungshost war immer ein Thema, das nicht ganz so trivial zu lösen war. Diese Funktionalität, das Ausbalancieren von Clusterknoten mit virtuellen Maschinen, ist jetzt direkt im System Center 2012 vorhanden. Der achte Punkt, Netzwerküberwachung, ist für mich persönlich ein wichtiges Thema, weil bis dato war es so, wir haben immer über End-to-End-Monitoring gesprochen. Das heißt, wir waren immer sehr gut im Bereich Hardware-Komponenten, Betriebssystem, Applikationen, End-to-End-Sicht, also Endbenutzersicht, synthetische Transaktionen. Nur dieser Netzwerkbereich hat immer ein bisschen gefehlt. Wir haben zwar so basisrudimentäre Sachen gemacht wie SNMP-Bing, um mal zu schauen, ob das Gerät überhaupt antwortet, damit wir irgendeinen Status gehabt haben. Nur das klassische Netzwerküberwachung, das man eigentlich brauchen würde, um ein Service komplett end-to-end darstellen zu können und letztendlich auch Service-Levels draufzulegen, das hat uns gefehlt. Das haben wir jetzt mit System Center 2012 nachgezogen. Service-Templates ist, sage ich mal, eine neue Art der Architektur, wie wir mit System Center umgehen können. Geht auch ein bisschen mit dem Bereich All About the Application zusammen. Das heißt, hier definieren wir dann letztendlich wirklich das Service, wie es ausschauen soll. Das heißt, wir definieren so ein Service-Template, was für Backend-Infrastruktur habe, brauche ich dann SQL-Server, habe ich dann Oracle-Server, Middleware, da gibt es irgendwo Java-Application-Server, on top gibt es wahrscheinlich Web-Server, nicht nur einen, zwei, drei, die sollen geload-balanced werden und genau diese Architektur dieser Applikation, dieses Services, gieße ich in ein Template und dieses Template kann ich dann zur Verfügung stellen. Das kann ich im Prinzip hernehmen, um das direkt im Rechenzentrum deployen zu lassen, durch einen IT-Administrator. Das kann ich aber genauso über Self-Service-Komponenten einem Entwickler zur Verfügung stellen. Das heißt, der Entwickler kann dann auf Basis dieses Templates Selbstentwicklungsumgebung provisionieren, wenn er die entsprechenden Berechtigungen dazu hat und ich ihm das natürlich erlaube. Das haben wir schon beim 10. Thema, Self-Service for Application Owner. Das heißt, hier geht es natürlich darum, auch Self-Service-Komponenten nicht nur jetzt für Application Owner, sondern generell für die Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Das ist ein großes Thema in System Center 2012. Wenn wir uns jetzt anschauen, das Thema Hybrid-Management, haben wir auf der vorigen Folie kurz gesehen, dann gibt es im Prinzip, wenn man aus Microsoft-Sicht einmal sich das Thema Cloud-Management anschaut, zwei Bereiche, Public-Private-Cloud. Private-Cloud ist klassisches Rechenzentrum, da stecken unsere Windows-Server, unsere Unix-Server, unsere SQL-Server, Exchange-Server, was auch immer dahinter. Und das Ganze wird letztendlich überwacht von Systems Center oder verwaltet letztendlich. Es gibt auch eine zweite Welt von der Microsoft, die immer mehr zunimmt, das ist Windows Azure und die ganzen Office 365 Komponenten, CRM in der Wolke. Und das Interessante an diesen Technologien ist jetzt nicht, dass es jetzt vorhanden ist, weil das machen andere Hersteller auch. Da unterscheiden wir uns maximal durch Funktionalität. Das Interessante dabei ist, wir haben einen gemeinsamen Layer zwischen den beiden Welten. Das heißt, es fängt an beim Identity Management. Das heißt, wir können hier Identity Management über die beiden Bereiche hinweg machen. Aus System Center Sicht ist es interessant, weil wir verwenden hier ein und dasselbe Technologie, um beide Welten zu verwalten, zu überwachen. Das heißt, wir verwenden hier System Center zum Beispiel, um eine klassische Rechenzentrumsinfrastruktur zu überwachen, aber genauso, um zum Beispiel meine Public Cloud Services, die ich von der Microsoft konsumiere, hier zu überwachen und letztendlich in Service Management einzubinden. Und das ist was, was wir auf dem Markt im Prinzip einzigartig ist, was Microsoft hier beherrscht, nämlich genau diese beiden Welten in einem und demselben Management-Stack zu verheiraten. Bevor ich jetzt auf die System Center Produkte eingehe, das heißt, ich Ihnen nochmal zeige, was steckt dahinter, was ist eigentlich IT as a Service, weil bis dato haben wir über Public Clouds, über Private Clouds gesprochen, IT as a Service steht ja auch in der Agenda, was steckt da dahinter, möchte ich noch einen zweiten DAP-Kunden zu Wort kommen lassen, das ist in dem Fall die Lufthansa, die ihre Erfahrungen mit System Center 2012 näher bringt. Und wir werden sehen, das ist nicht nur jetzt eine Private Cloud, sondern geht auch eher Richtung Public Cloud Services, aber lassen wir im Prinzip die Leute mal selbst zu Wort kommen.
Als einer der führenden IT-Service-Provider für die weltweite Luftfahrtindustrie verwaltet Lufthansa Systems eine komplexe IT-Infrastruktur. Wir bewegen uns zurzeit in die Richtung des Private Cloud-Modells, das es uns ermöglicht, diese Komplexität effektiver zu steuern. So können wir den bestmöglichen Service liefern. Von unseren Management-Tools erwarten wir, dass sie sich wie ein Schirm über Geschäftsbereiche und Plattformen hinweg über die gesamte Infrastruktur spannen. Die Microsoft Private Cloud funktioniert genau so. Sie ist plattformübergreifend und bringt einzelne Bereiche zusammen. Das ermöglicht uns die Automatisierung und Kontrolle vieler Schlüsselprozesse und steigert unsere Reaktionsfähigkeit auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Lufthansa Systems hat bereits Windows Server mit Hyper-V im Einsatz und betreibt aktuell 1500 virtuelle Maschinen. Wir nutzen heute schon System Center, um einen tiefen Einblick in unsere Infrastruktur zu erhalten. Mit der Entscheidung für System Center 2012 hoffen wir, unsere Fertigkeiten auszuweiten und noch tiefere Einblicke in unsere Applikationen zu erlangen. Denn genau das ist es, was letztendlich zählt, unsere Applikation. Dazu kommt, dass wir durch das Zusammenspiel all der einzelnen Elemente von System Center 2012 alle Vorteile und einen kompletten Plattformüberblick bei gleichzeitig bester Wirtschaftlichkeit erhalten. Unser Ziel ist außerdem, Public Cloud-Infrastrukturen in unsere hochverwaltete Private Cloud einzubinden. Wir halten Windows Azure für einen zentralen Baustein unserer Strategie. System Center ermöglicht es uns, unsere Applikationen über die Umgebungen hinweg zu verwalten. Für uns bei Lufthansa Systems ist klar, dass das Cloud-Modell der Schlüssel zu einem erfolgreichen IT-Betrieb ist. Denn damit haben wir die Möglichkeit, unsere Infrastruktur nahtlos erweitern zu können.
Ja, man sieht auch hier, Lufthansa Systems geht auch den Weg Richtung Hybridmodell. Das heißt, das Thema Private Cloud ist, sage ich mal, ein Modell letztendlich, was Lufthansa hier anwendet, um, sage ich mal, ihre Geschäftsprozesse auszurichten. Das Thema Schirm ist auch kurz gefallen. Das heißt, sie spannen im Prinzip hier einen Schirm über Geschäftsbereiche hinweg und über Plattformen hinweg. Das ist auch ganz wichtig, gerade Lufthansa Systems ist ja ein Unternehmen, das nicht relativ klein ist, schon eine gewisse Größe hat und nicht nur Microsoft-Technologien im Einsatz hat. Das heißt, hier ist auch sehr wichtig, das ganze Thema Multiplattform-Management, aber unter einem Schirm, sprich unter einer Konsole im Idealfall, unter einem Management-Werkzeug. Das, was angefallen ist, ist das Thema tiefer Einblick in die Applikationen. Das heißt, Lufthansa Systems ist sich auch sehr wohl bewusst, dass es nicht nur ausreicht zu wissen, wie geht es eigentlich meiner Virtualisierungsumgebung, sondern wir wollen eigentlich wissen, wie geht es der Applikation, wie geht es dem kompletten Service und das im Idealfall auch aus Endbenutzersicht. Gut, schauen wir uns jetzt einmal wirklich an, was steckt denn jetzt eigentlich hinter System Center 2012, welche Komponenten sind jetzt damit drinnen? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier unser klassisches Rechenzentrum haben, das heißt, da ist im Prinzip unser Hardware drinnen, da stecken unsere Serversysteme drinnen, da gibt es das Storage-System, da gibt es Netzwerkbereiche, dann haben wir im Prinzip, das Interessanteste ist der Virtual Machine Manager. Nämlich deswegen interessant, weil das bis dato eigentlich ein Produkt war, das, sagen wir, bei unseren Kunden eher Nischendasein gehabt hat. Das heißt, man hat gewusst, ja, das verwaltet ein bisschen Hypervisor, kann Hyper-V, kann auch VMware, aber so wirklich wissen tut man nicht, was das Ding tut. Es ist zwar eine schöne Übersicht, die kann man mir anschauen, welche Systeme gibt es da alle, welche virtuellen Maschinen, aber das war es am meisten schon. Also viel mehr hat man damit nicht gemacht. Bei 2012 nimmt es noch eine viel stärkere Rolle ein. Weil mit dem Virtual Machine Manager gehen wir jetzt nicht nur in die Richtung zu sagen, okay, wir wissen jetzt, welche Virtualisierungshosts haben wir, wir wissen, welche virtuellen Maschinen laufen, wir können die stoppen, starten. Das war der einfachere Teil. Jetzt gehen wir wesentlich weiter. Das heißt, wir gehen in Richtung zum Beispiel bei Metal-Provisionierung. Das heißt, wir haben im Prinzip nur mehr das nackte Blech, wird angeliefert. Wir geben die MAC-Adresse bekannt und ziehen im Prinzip den Virtualisierungshost hoch. Geht sogar in die Richtung Update-Management. Das heißt, das ganze Update-Management, das Patchen von solchen Cluster-Nodes, von Virtualisierungs-Nodes, wird dann auch im Virtual Machine Manager gemacht. Also man sieht da schon ein bisschen Überschneidungen mit bekannten Technologien. Aber das wirklich Interessante an dem Virtual Machine Manager ist, dort werden diese Service-Templates abgelegt. Das heißt, dort definieren wir, wie unsere Services ausschauen. Diese FreeT-Architektur zum Beispiel, die ich vorhin erwähnt habe, mit den SQL-Servern, mit den Web-Servern. Diese ganze Information, wie so ein Service ausschaut, das wird im Virtual Machine Manager hinterlegt und das ist letztendlich auch unser zentrales, sagen wir mal, Werkzeug, um solche Services zu designen und dann letztendlich auch in der Landschaft zu deployen. die zweite Komponente, die ich da ein bisschen erwähnen möchte, ist unser Service Manager. Der nimmt in System Center 2012 die zentrale Rolle ein. Weil der Service Manager im Prinzip hält die komplette Konfigurationsdatenbank. Das heißt, der weiß, wie die Umgebung ausschaut darunter, der kennt die ganzen Systeme, der kennt die Benutzer, der kennt die Service-Templates von einem Virtual Machine Manager, der kennt unter Umständen Workflows, die ich habe. Das heißt, das ist im Prinzip unsere zentrale Service-Management-Baustein-Komponente, die im Prinzip nicht nur das Thema Service-Management macht, sondern auch viel tiefer reingeht, nämlich mit der zentralen Konfigurationsdatenbank. Das heißt, diese Komponente ist auch dann zuständig für so Themen wie Self-Service, generell Service-Beantragung, aber auch so die klassischen Prozesse wie Incident-Problem-Management sind dann natürlich nach wie vor vorhanden. Der Orchestrator, das ist jetzt der zweite wichtige Baustein, das ist im Prinzip der Opalis-Nachfolger. Ich weiß nicht, ob es jemand verfolgt hat, vor ca. 3 Jahren hat Microsoft Opalis gekauft. Das war damals eine führende Rechenzentrumsautomatisierungslösung, Runbook-Management, wenn man es so haben möchte. Das Interessante an der Technologie ist, wie es Microsoft gekauft hat, sie hat alles unterstützt außer Microsoft. Das heißt, war wunderbar, hat super toll mit einer BMC Remedy sprechen können, Netzwerkkomponenten automatisieren können, hat SAN-Switches, Fiber-Brocade-Switches automatisieren können, alles Mögliche, nur nicht die Microsoft-Welt. Deswegen hat es Microsoft gekauft, weil man war sich natürlich bewusst, im System-Management, man ist nicht alleine. Es gibt wenige Rechenzentren, die 100% Microsoft sind. Das heißt, wir brauchen hier Technologie, um auch diese Welt bedienen zu können. Das heißt, wir haben im Prinzip das Produkt genommen und haben es erweitert um die System-Center-Komponenten. Das heißt, was wir jetzt damit 2012 in der Lage sind, wir können diese klassische heterogene Welt bedienen, die Nicht-Microsoft-Welt, und wir können die vollen Benefits aus der System-Center-Plattform ziehen, weil das Orchestrator-Werkzeug kennt alle anderen Komponenten. Das heißt, es kennt einen Config-Manager, einen Operations-Manager etc. Das haben wir schon bei den nächsten Komponenten, der Operations-Manager. Der ist wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt. Das ist so der Klassiker im Rechenzentrum, wenn es ums Monitoring geht. Das heißt, dort machen wir klassisches End-to-End-Monitoring. Wir schauen uns an, wie geht es den Services aus Infrastruktursicht, aus Endbenutzersicht und können da entsprechend dann Service-Levels auch drüberlegen, entsprechend messen und entsprechend dann auch rapportieren. Der nächste Baustein wäre der Data Protection Manager. Der ist, sage ich mal, auch eher weniger bekannt. Rührt vielleicht daher, weil dieses Produkt das einzige System Center Produkt ist, das nur auf der Microsoft-Welt ausgerichtet ist. Das heißt, das ist im Prinzip eine Backup-Restore-Lösung, Disk-to-Disk, das auf Basis der VSS-Technologie von Microsoft Microsoft-Workloads sichert. Das macht sie sehr gut. Das heißt, es ist interessant, gerade für so Installationen, wenn es um Richtung Exchange geht, SharePoint geht, der Restore etc., weil diese Technologie kennt natürlich die Konfiguration. Das heißt, es weiß zum Beispiel automatisch beim SharePoint-Server, was gehört alles dazu zum Sichern, damit es wirklich konsistent gesichert werden kann. Ist aber eine reine Microsoft-Lösung und gehört dann unter Umständen in ein klassisches Enterprise-Backup dann mit eingebunden. Der Baustein ist wahrscheinlich am meisten bekannt, der Config-Manager, weil das ist genau das Werkzeug, das wir seit 1994 haben. Das heißt, das ist quasi das ältest gediente Werkzeug überhaupt. Der Spezialist, der Willi Kocher, sitzt da hinten, wird dann gleich in der nächsten Session nach mir ein bisschen einen Einblick geben, was dieses Werkzeug jetzt alles neu kann. Wie gesagt, da ist wirklich im Prinzip das Thema Konfigurationsmanagement. Das heißt, wie bringe ich Applikationen raus, wie mache ich mir Update-Management, wie mache ich Betriebssystem-Deployment, wie mache ich aber auch Compliance. Das heißt, dieses Werkzeug hilft mir auch bei der Prüfung der Richtlinien. Das heißt, dann sage ich zum Beispiel, wie soll mein Internet Explorer idealerweise konfiguriert sein, und der Configuration Manager stellt dann sicher, dass diese Konfiguration zum einen einmal auch auf den Geräten vorhanden ist und falls sie jemand zum Beispiel verdreht hat, dass es dann wieder rückgesetzt wird. Das heißt, auch diese Rücksetzung von Konfigurationseinstellungen ist ein neues Merkmal von Config Manager 2012. Last but not least, der App-Controller, um sagen wir, die System-Center-Plattform komplett zu machen. Das ist jetzt eine Konsole, ein Werkzeug, wo ich meine Clouds verwalten kann. Das heißt, dort sehe ich dann meine klassischen Private-Cloud-Ressourcen, die zum Beispiel über einen Virtual Machine Manager gemanagt werden, und ich sehe meine Public-Cloud-Ressourcen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier eine Windows-Azure-Subscription habt, sprich, da läuft irgendwo ein Windows-Server im Microsoft-Rechenzentrum, dann kann ich den über diese Konsole verwalten. Das heißt, damit schließt man im Prinzip den Kreis, um zu sagen, okay, ich habe jetzt Public-Cloud, ich habe Private-Cloud und wie kriege ich jetzt einen Einblick, wo läuft was, wie läuft es, wie geht es denn ab den Services, die entweder bei mir oder in der Public-Cloud laufen. Das war jetzt einmal so der Baukasten System Center 2012, den wir brauchen, um eine Private Cloud aufzubauen. Auf der Agenda steht ein anderes Stichwort noch drauf, IT as a Service. Also ich betrachte im IT as a Service als die nächste Stufe nach der Private Cloud. Warum das so ist, möchte ich jetzt einmal kurz zeigen. Wenn wir von IT as a Service sprechen, geht es immer darum, IT-Services zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich habe auf der linken Seite meinen klassischen Anwender. Das kann jetzt eine Fachabteilung, die irgendeinen Service konsumieren möchte, die virtuelle Maschine haben möchte. Das kann aber genauso ein Mitarbeiter sein, der zum Beispiel ein neues Mobiltelefon braucht. Solche Sachen kann ich dann entsprechend hier abbilden. Auf der rechten Seite hätte ich dann im Prinzip meine klassische Administration. Das heißt, was brauche ich dazu? Ich brauche mal irgendeine Art von Self-Service. Das heißt, diese Fachanwender, diese Mitarbeiter müssen einen Einstiegspunkt haben. Das heißt, ich brauche im Idealfall ein Portal, wo die Services aufgelistet sind, für die er berechtigt ist. Der nächste Schritt wäre im Prinzip diese Servicebereitstellung. Das heißt, ich muss mir hier mal überlegen, welche Services möchte ich eigentlich zur Verfügung stellen. Das kann jetzt sein ein relativ triviales Service, wie zum Beispiel, der soll jetzt ein neues Mobiltelefon beantragen. Das kann aber durchaus ein komplexeres Service sein, dass zum Beispiel Fachanwender eine komplette Entwicklungsumgebung provisionieren möchte. Solche Szenarien muss ich mir überlegen, was möchte ich anbieten, und das definiere ich dann idealerweise im Servicekatalog, und ich habe hier die Automatisierung mit drinnen. Das heißt, gewisse Komponenten, die ich automatisieren kann innerhalb eines Services, wie zum Beispiel die Provisionierung von Entwicklungsumgebungen, sowas kann ich automatisieren. Das sollte ich mir überlegen. Solche Komponenten spielen im Prinzip in den Bereichen mit. Der letzte Bereich war dann im Prinzip die Konfiguration und Bereitstellung. Das heißt, irgendwo muss ich ja Services bereitstellen. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Entwicklungsumgebung ist, gibt es halt im Hintergrund Systeme. Das kann jetzt ein physikalisches Gerät. Das heißt, da gibt es halt einen dicken Server, wo die komplette Entwicklungsumgebung provisioniert wird physikalisch. Das kann jetzt schon sein eine virtuelle Umgebung. Das heißt, da kann zum Beispiel ein Hyper-V-Host dahinter stecken. Da kann ein VMware-Host dahinter stecken, wo ich im Prinzip Ressourcen provisionieren möchte. Das kann schon meine Private Cloud sein, wenn ich sowas schon im Unternehmen habe. Oder das kann genauso gut eine Public Cloud sein. Also ganz genauso, wenn ich sage, okay, ich möchte die ganze Entwicklungssachen eigentlich nicht im Haus haben, dann kann ich sowas zum Beispiel direkt im Microsoft-Rechenzentrum provisionieren, über Windows Azure. Und jetzt endlich können natürlich diese Ressourcen, die ich hier entsprechend provisioniere, auch in den Betrieb überführt. Also solche Systeme können dann in die Überwachung eingebunden, damit ich weiß, wie es den Services eigentlich geht. Solche Services können ins Konfigurationsmanagement eingebunden, die können natürlich auch gebackupt, gesichert etc. Und wenn man sich jetzt diesen Bereich anschaut, von der Funktionalität her, und das einmal mit unseren System Center Produkten mappt, dann sieht man sehr stark, wo eigentlich die Reise hingeht. Zentraler Baustein, unser Service Manager auf der linken Seite beim Portal, das heißt, der Service Manager stellt mir hier das Sales Service Portal zur Verfügung, und er spielt auch eine zentrale Rolle bei der Servicebereitstellung. Vorhin kurz erwähnt, der Service Manager hat eine Konfigurationsdatenbank, das heißt, er kennt einmal prinzipiell alle Benutzer, alle Objekte, alle Computer, alle Services in meinem Unternehmen, und er hat auch einen Servicekatalog. Das heißt, dort definiere ich dann meinen Service, zum Beispiel diese Servicebeantragung eines Mobiltelefons, das definiere ich hier zentral im Katalog, und das stelle ich dann bereit über das Portal. Das ist im Prinzip ein Schritt, ein Klick sozusagen, um das Ganze dann im Servicekatalog sichtbar zu machen. Wichtig natürlich, erste Folie Security, ich muss natürlich auch ein Rollenmodell dahinter überlegen. Das heißt, ich möchte natürlich nicht, dass jeder Mitarbeiter im Unternehmen seine persönliche Entwicklungsumgebung bei Windows Azure jetzt provisionieren kann. Das heißt, das sollte vielleicht einschränken, aber ein Mobiltelefon bestellen kann vielleicht zum Beispiel jeder Mitarbeiter. Das heißt, das Thema Security, Rollenmodell ist ein wichtiges Thema, gerade auch im Bereich Servicebereitstellung und Servicekatalog. Der dritte Baustein, der Orchestrator, der steht in der Mitte oben, das wäre jetzt diese Automatisierungslösung. Das heißt, da mache ich im Prinzip auf grafischer Basis, definiere ich hier meine Workflows, das heißt, was muss ich tun, um einen Service zu automatisieren, falls es erforderlich ist. Ich sage, bei der Provisionierung von einer virtuellen Maschine ist es sicher eine gute Sache, sowas in einem Orchestrator-Workflow zu machen. Bei der Beantragung von einem Mobiltelefon könnte es zum Beispiel sein, dass er direkt zum Beispiel Bestellung auslöst in irgendeinem Warenwirtschaftssystem. Also da gibt es mehrere Überlegungen, wie man hier Automatisierung betreiben kann. Und jetzt endlich für die Bereitstellung, sprich für die ganze Konfiguration, haben wir hier unsere System Center Plattform. Ganz wichtig wieder der Virtual Machine Manager, weil genau dieser Virtual Machine Manager macht diese Service Templates, die ich vorhin erwähnt habe. Und diese Service Templates kennt dann auch der Service Manager in der Mitte. Das heißt, diese Templates sind dann in der Konfigurationsdatenbank bekannt und ich kann sie direkt für den Service Request verwenden. Gleiches gilt auch für die Workflows, die ich im Orchestrator definiert habe. Das heißt, sobald ich hier mal einen Workflow definiert habe, ist er automatisch in der Konfigurationsdatenbank bekannt und ich kann auf Basis dieses Workflows dann meinen Service Request erstellen. Ja, Operations Manager haben wir schon kurz erwähnt, ist unsere End-to-End-Monitoring-Lösung. Das spielt natürlich eine Rolle, weil wenn ich neue Services provisioniere, möchte ich sie auch unter Umständen auch direkt ins Monitoring einbinden und das Ganze idealerweise automatisiert über einen Orchestrator. Gleiches für den Config-Manager. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Provisionierung von einer VM denke, gehört sowas natürlich ins Patch-Management eingebunden, Data-Protection-Management, sondern um die Sicherung geht. Das heißt, man sieht schon hier sehr stark, wir haben da einen relativ großen Baukasten, sage ich immer dazu. Aber das Interessante an der Technologie ist, das ist jetzt nicht etwas, wo wir sagen, okay, wir haben da jetzt ein kleines Stückerl, wir haben da ein kleines Stückerl, sondern mit 2012 haben wir die Integration dieser Produkte. Das heißt, die Erstellung von einem Service-Request auf Basis eines Runbooks unter Zuhilfenahme eines Virtual Machine Manager für die Provisionierung, das ist keine Hexerei mehr. Das sind im Prinzip Standardaktivitäten, die in der System Center Plattform bekannt sind und die über alle Produkte hinweg agieren können. Das geht sogar so weit, dass die Produkte jetzt da optional auch ein zentrales Data Warehouse verwenden können. Das heißt, alle Produkte rapportieren dann ihre Konfigurationseinstellungen. Zum Beispiel der Configuration Manager hat schon relativ viele Informationen, weil der macht ja auch Inventarisierung, Hard- und Soft-Inventarisierung. Das heißt, ich kenne dann schon sehr viel von diesen Komponenten, die hier inventarisiert sind in meinem Unternehmen, direkt im Service Manager in der Konfigurationsdatenbank. Das heißt, da gibt es einfach Integrationen, die uns das Leben, sage ich mal, im Bereich System Management wesentlich vereinfachen und uns natürlich bei der Reise begleiten, von der Private Cloud bis hin zu einer IT-as-a-Service-Plattform. Vielleicht noch kurz zurück zum Data Warehouse. Das Interessante ist dann auch für Leute, die dann sagen wir, mit dem Thema Reporting sich bis dato auseinandergesetzt haben. Das war nicht immer ganz so trivial in den System Center Produkten. Wenn man sich zum Beispiel einen Config Manager anschaut, einen Operations Manager, da gibt es zwar SQL Server Reporting Services, das eine Standkomponente von Microsoft ist, was an sich nicht schlecht ist, weil wir hier nicht sagen wir, eigens irgendwelche Lösungen bauen. Aber das Problem war immer dahinter, jemand, der schnell mal einen Report brauchte, musste eigentlich wissen, wie SQL Server Reporting funktioniert, wenn er nicht mit dem Standards-Report ausgekommen ist. Das war meistens ein Hemmschuh, gerade im Bereich der Administration, wenn man der Chef dann kommen ist und gesagt, ja, ich hätte keine Auslastung aller meiner Storage-Systeme, war das meistens nicht ganz so trivial, da rauszukriegen, ohne dass man jetzt sagen wir, SQL Server Reporting noch hatte. Das Ganze ist mit System Center auch massiv vereinfacht worden, durch diesen Ansatz des zentralen Data Warehouses, wo zum Beispiel jetzt alle System Center Komponenten rein rapportieren, aber auch zum Beispiel unsere Identity Management Lösung nutzt genau dieses Data Warehouse, haben wir die Möglichkeit, über OLAP-Würfel direkt zuzugreifen. Das heißt, wir nehmen im Prinzip unser Excel-Sheet her, gehen auf den OLAP-Würfel und klicken im Prinzip zusammen, welche Komponenten ich gern hätte und die kann ich dann direkt in meinem Report anzeigen lassen. Ist vor allem dann eine interessante Geschichte, wenn man einen Schritt weiter denkt, zum Beispiel Richtung Kostenstellenverrechnung. Ich muss irgendwelche IT-Services auf Kostenstellen dann verrechnen. Dann habe ich hier einen schönen Datenpool, den ich hier heranziehen kann, um letztendlich diese Kostenverrechnung durchzuführen. Das heißt, man sieht schon sehr stark, dass die Integration von 2012, also der einzelnen Produkte in 2012, das wesentliche Kernthema in der Entwicklung war der Komponenten. Das heißt, letztendlich geht es um drei Bereiche, die werden wir heute im Laufe des Tages auch bei den Produkten ein bisschen streifen. Das Thema Self-Service ist eine Komponente, das heißt, wir wollen hier Self-Service anbieten, gewissen Bereichen, Fachbereichen, Mitarbeitern. Standardisierung, vor allem im Bereich IT-Services, das heißt, wir werden quasi, in Anführungszeichen, gezwungen, IT-Services zu standardisieren, wenn wir es hier automatisiert provisionieren wollen. Und letztendlich geht es natürlich auch um die Automatisierung. Das heißt, wir wollen hier so viel wie möglich an Tätigkeiten, die für uns notwendig sind, automatisieren. Das beginnt eben bei der Provisionierung von virtuellen Maschinen, um das letztendlich, sagen wir mal, diese Service auch zu standardisieren in Form des Service-Katalogs. Das sind im Prinzip die drei großen Themenbereiche, die uns bei System Center 2012 interessieren und die wir auch heute im Laufe des Tages noch sehen werden. Wie schaut das jetzt aus mit der Private Cloud? Um einen Schritt zurück wieder zu machen von IT as a Service. Private Cloud ist ein super Thema. Wie gesagt, es ist ein Baukasten. Ja. Das heißt, man kann Private Cloud damit aufbauen. Das ist aber vielleicht nicht das Endziel. Was Microsoft jetzt gemacht hat, wir haben jetzt gesehen, es gibt lauter Komponenten, einen Operations Manager, einen Service Manager, einen Orchestrator. Jetzt sagen wir mal, lieber Kunde, da hast du jetzt die Plattform. Bau. Vielleicht nicht ganz so zielführend, weil da muss man überlegen, okay, wo fange ich eigentlich an? Deswegen hat Microsoft vorige Woche das System Center Cloud Services Process Pack veröffentlicht. Das ist im Prinzip jetzt eine interessante Geschichte, weil mit diesem Process Pack bekommen wir, sagen wir mal, eine Out-of-the-Box Private Cloud Lösung geliefert. Das heißt, da dahinter stecken schon die ganzen Automatisierungsworkflows, die ich brauche, um eine Private Cloud aufzubauen, die ganzen Service-Requests, die ich brauchen würde. Das heißt, hier ist einfach sehr viel Know-how für die Erstellung einer Private Cloud hineingeflossen. Das ist eine interessante Geschichte, weil das im Prinzip kann man jetzt verwenden, um, sage ich mal, die eigene Private Cloud, sage ich mal, im eigenen Rechenzentrum zum einen zu testen und jetzt endlich dann auch auf Basis von System Center aufzubauen. Das wollte ich auch noch mit reinnehmen. Durch System Center 2012, wir sehen schon, dieser Baukasten hoch integriert, das heißt, einzelne Komponenten haben auch gewisse Abhängigkeiten, gerade wenn man Richtung Data Warehouse geht. Das heißt, Kunden, die aus der Vergangenheit die System Center Plattform kannten, wussten, okay, wenn ich jetzt den Baustein einsetze, muss ich das lizenzieren. Wenn ich den Baustein einsetze, muss ich das lizenzieren. Das hat vielleicht noch gewisse Unterteilung, da gibt es einen Standard, da gibt es eine Enterprise-Funktionalität, das war nicht ganz so trivial. Also da ist man teilweise schon verzweifelt, wenn es Richtung Lizenzierung gegangen ist. Ist natürlich auch sehr hinderlich für uns, wenn es Richtung Private Cloud geht oder IT as a Service, weil wir müssen dann immer schauen, okay, welche Komponenten brauchen wir denn jetzt noch für dieses Service? Muss ich jetzt was dazu lizenzieren? Ja, nein. Microsoft ist sich dessen bewusst geworden, dass es relativ komplex werden kann, je mehr ich in die Richtung IT as a Service gehe. Deswegen hat Microsoft das Lizenzmodell vereinfacht. Das heißt, zukünftig gibt es ein Rechenzentrum nur mit zwei Lizenzen, die ich käuflich erwerben kann. Das ist Standard und das ist Data Center. Einige werden jetzt da ein bisschen so Parallelen sehen. Okay, es gibt Windows Server Data Center, Windows Server Standard. Hoppala, hat er da was getan? Ja, wir haben im Prinzip die System Center Lizenzierung endlich, sagen wir mal, an den Server angepasst. Das heißt, wir haben hier, sagen wir mal, das gleiche Thema wie beim Server. Standard ist der klassische Server, der, sagen wir mal, nicht virtualisiert oder leicht virtualisiert betrieben wird. Das heißt, meine physikalische Box, die ich gerne mitmanagen möchte. Data Center wären die klassischen Virtualisierungshosts. Das heißt, das ist mein Hyper-V-Server, das ist mein VMware-Server, wo virtuelle Maschinen drauf laufen. Lizenziert wird das Ganze auf Basis von Sockets. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 4-Sockel-Maschine habe, lizenziere ich 4 Sockel. Wenn ich eine 2-Sockel-Maschine habe, lizenziere ich 2 Sockel. Und ich habe das Recht darauf, unlimitiert die System Center-Komponenten zu betreiben. Das heißt, egal ob ich da jetzt da 6-Core, 8-Core-CPUs drinnen stecken habe, da drauf 20, 30, 100 virtuelle Maschinen laufen, das ist immer der gleiche Preis. Das heißt, wir lizenzieren hier immer auf Basis von physikalischen Sockets und das macht es heute im Rechenzentrum hochinteressant, weil da erspare ich mir doch einiges an Lizenzmanagement. Da muss man nicht überlegen, okay, welche virtuellen Maschinen laufen da, welche könnten dort laufen, sondern wir haben hier im Prinzip das Recht, alle System Center-Komponenten auf allen Systemen, die auf dem Virtualisierungshost laufen, einzusetzen. Das beginnt eben vom Operations Manager bis runter zu einem App-Controller. Und wir haben neu dazu, das habe ich vorhin unterschlagen, die 8. Komponente im System Center Stack, die Endpoint Protection. Das heißt, es ist der Virenschutz fürs Betriebssystem, war früher bekannt unter dem Namen Forefront Endpoint Protection, ist jetzt in das System Center Team gewandert, heißt jetzt System Center Endpoint Protection ist nichts anderes als der Virenschutz fürs Betriebssystem. Der ist auch jetzt mit reingebundelt worden, das heißt, man kann auch hier direkt den Antivirenschutz am Betriebssystem über System Center betreiben. Was ist noch neu neben den zwei Bereichen? Es gibt keine Management-Server mehr. Das heißt, früher war es so, man hat Management-Server lizenziert für einen Configuration-Manager, für einen Operations-Manager. Das fällt alles weg. Also das Recht, einen Management-Server einzusetzen, erwerbe ich direkt mit dieser Management-Lizenz für den entsprechenden Server-Sockel. Natürlich auch mit der SQL-Technologie integriert. Das heißt, ich kann hier die SQL-Server, habe ich im Prinzip mitlizenziert, natürlich eingeschränkt auf die System Center-Plattform. Ja, und das sollte letztendlich auch den Einkauf und vor allem die Verwaltung, sage ich mal, wesentlich vereinfachen und gelinde gesagt erleichtert es auch unser Leben. Wir brauchen jetzt nicht mehr herumrechnen, was ist denn die günstigste Variante für den Kunden, wo könnte man vielleicht doch noch ein anderes Lizenzmodell reinrechnen, sondern wir haben einfach nur mal diese zwei Komponenten und die können wir hier entsprechend einsetzen. Wichtig aus dem Ganzen ist, wir lizenzieren hier nicht nach virtuellen Maschinen, das heißt, uns ist es eigentlich egal, wie viele virtuelle Maschinen Sie auf dem Virtualisierungshost betreiben. Gleiches gilt übrigens auch, wenn Sie den Windows-Server im Datacenter-Bereich lizenzieren. Da gibt es auch die unlimitierte Virtualisierung drauf. Gut, das war jetzt ein bisschen die Lizenzierung. Zum Schluss möchte ich noch so einen kleinen Ausblick geben auf die Zukunft von System Center 2012. Ich weiß schon, der Launch ist noch nicht allzu lange her, das sind gerade mal ein paar Wochen. In Las Vegas am 17. April. Letztendlich wollen wir trotzdem ein bisschen in Zukunft schauen, was tut sich denn eigentlich mit System Center 2012, weil wir haben zwar jetzt einen super Stack bekommen, nur wir wollen vielleicht wissen, wie geht es weiter. Das größte Thema im Moment im System Center Entwicklung ist die Unterstützung von Windows 8 bzw. auch dem Windows Server 2012. Das heißt, das sind im Prinzip die zwei Kernthemen, die gerade unsere Entwicklungsmannschaft in Redmond beschäftigen, hier die perfekte Integration zu schaffen. Das ist deswegen nicht so trivial, weil gerade der Windows Server 2012, ich glaube, in der letzten Reihe werden schon Schwierigkeiten haben, das zu lesen. Ich habe nur meinen Auszug an Neuerungen gebracht, die im Windows Server 2012 zum Tragen kommen. Wenn man sich das anschaut, es gibt sehr viel neue Technologie im Windows Server 2012. die Hypervisor-Technologie wird zum Beispiel komplett neu realisiert. Da gibt es so Sachen wie, ich kann eine virtuelle Maschine von einem Storage-System auf ein anderes migrieren, ohne dass die in einem Cluster verbunden sind, dass die ein Cluster-File-System haben. Das brauche ich alles nicht mehr. Dann gibt es so Sachen wie, Netzwerk-Teaming ist jetzt automatisch im Betriebssystem drin, und das war früher auch nicht so der Fall. Netzwerkisolation, also da gibt es relativ viele neue Themen, die uns vor allem im Rechenzentrum das Leben erleichtern sollen, Funktionalität schaffen sollen. Nur das Ganze gehört natürlich auch ins Management eingebunden. Das heißt, der Virtual Machine Manager soll natürlich diese ganzen neuen Funktionalitäten dann auch bieten können, und genau an dem wird gerade gearbeitet. Das ist einmal so ein kurzer Ausblick auf 2012. Service Begins unter Umständen, je nachdem, wie es dann heißen wird, das wissen wir ja noch nicht. Gut, das war mal so ein Überblick über System Center 2012. Das heißt, ich wollte Ihnen einfach einmal zeigen, was sind die Komponenten dahinter. Was ist die Private Cloud? Die Private Cloud, wie gesagt, das ist die Cloud im eigenen Rechenzentrum. Es gibt dann noch die Public Cloud, es gibt Hybrid-Ansätze. Und es gibt IT as a Service, das im Prinzip dann dieses Bindeglied herstellt, wo man Public Cloud-Ressourcen, Private Cloud-Ressourcen und letztendlich IT-Services, die ich zusätzlich noch anbieten möchte. Weil vorhin erwähnt, diese Beantragung vom Mobiltelefon ist eigentlich kein klassischer Service, wo ich in der Cloud dazu brauche. Das ist einfach nur ein IT-Service, das ich den Mitarbeitern anbiete. Das heißt, wir sind hier im Prinzip in der IT-as-a-Service-Landschaft voll mit drinnen. Und genau das wird auch der rote Faden sein, der uns, sage ich mal, durch den heutigen Tag ziehen wird. Das heißt, wir starten dann natürlich gleich mit dem nächsten Produkt nach einer kurzen Pause im Anschluss mit Willi Kocher. Da geht es Richtung Managed Client. Geht es dann weiter Richtung Operations Manager, Data Protection Manager, App Control werden wir uns kurz anschauen, dieses Hybrid-Szenario. Wir werden uns dann ein bisschen anschauen Richtung IT Service Management und Service Manager. Was ist ein Service-Katalog? Was ist eigentlich Self-Service da dahinter? Wie spielt das was zusammen? Und zum Schluss wird es dann ganz interessant, weil dann wird der Klaus Reiter, da gibt es genau eine Folie, die schaut nämlich genau so aus, und da ist alles rot, weil wir alle Komponenten angreifen werden. Und die letzte Session wird nur aus Demos bestehen. Also der Klaus Reiter wird dann einen Einblick geben, was ist alles machbar mit System Center 2012 im Zusammenspiel. Vielleicht auch ganz interessant, die nachfolgenden Sessions, die werden immer so, sagen wir, eine Balance haben. Das heißt, wir werden so 40-45% Präsentation haben und eigentlich 50-55% Demonstration. Das heißt, wir werden hier sehr stark auch Richtung Interaktion gehen. Das heißt, wir werden zeigen, wie die Systeme funktionieren, wie sie ausschauen, die neuen Systeme. Es gibt auch, sagen wir, neue Konsolen dazu. War für den Config Manager zum Beispiel wichtig, das wird dann der Willi zeigen, weil das, was früher, sagen wir, die vorhergehende Version war ja nicht wirklich mehr State of the Art. Das Ganze schaut jetzt ein bisschen neuer aus mit Ribbon-Technologie, wie man es vom Office kennt. Also, da gibt es einige Neuerungen, wenn ich zu viel verraten, so schlägt mich der Willi dann noch. Wie gesagt, interessant, wir werden heute alle Produkte streifen in den nächsten drei Sessions. Vier mit der Aktion zum Schluss. Ja, somit wären wir am Ende der ersten Präsentation. Ich glaube, wir haben uns. Genau, wir hätten jetzt noch Zeit für Fragen, ja.
Und zwar, wir haben ja, vielleicht viele haben es schon gesehen, wir haben eine Kamera stehen. Herzlich willkommen natürlich auch zu den Zusehern in unserem Livestream. Wir geben Ihnen gerne die Chance, Fragen zu stellen. Unsere Herren da hinten sitzen schon ganz gespannt. Sie haben jederzeit die Chance, eben zu fragen oder Fragen zu stellen. Wir werden sie natürlich live hier beantworten. Sie können in diesem Stream, der jetzt gerade läuft, drinnen bleiben. Alle anderen Sessions werden hier weiter gestreamt. Sie brauchen nicht aussteigen und sich für die anderen Sessions extra anzumelden, wenn Sie nicht möchten. Und somit würden wir jetzt 10 Minuten früher in die Pause gehen und würden trotzdem um 11.15 Uhr wieder starten. Herzlichen Dank.